Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Sie kennen ja sicher die Redewendung Kopf an Kopf rennen.
Am Ende wird es wohl auf jede Stimme ankommen. Bei diesem Kopf an Kopf rennen.
Ein Kopf an Kopf rennen.
Zeichnet sich ein Kopf an Kopf rennen ab.
Es wird tatsächlich ein Kopf an Kopf rennen.
Das Kopf an Kopf rennen.
Ein Kopf an Kopf rennen.
Ein Kopf an Kopf rennen ist auf jeden Fall wahrscheinlich.
Oder die simple Frage, wer hat die Nase vorn? Liegt vorn? Hat eingebüßt, ist abgeschlagen, hat XY in der Beliebtheit überholt. Eigentlich immer dann, wenn es um Politik geht und diese Metaphern auftauchen, dann zeigt sich ein Phänomen. Horse Race Journalism oder Journalismus als Pferderennen. Es könnte sein, dass diese Art des Journalismus schädliche Nebenwirkungen nach sich zieht. Und möglicherweise breitet sie sich aus, auch im Programm des DLF. Unser Hörer Maximilian Höfert hat da nicht nur ein ungutes Gefühl, er hat uns auch Beispiele geschrieben an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de und deswegen sprechen wir heute drüber. Ich bin Stefan Beuting und los geht's mit Maximilian Höfert, der uns kurz erklärt, wer er ist und was ihn bewegt.
Ja, mein Name ist Maximilian Höfert. Ich komme aus Pforzheim, arbeite hier auch an der lokalen Hochschule, an der Fakultät für Technik als Entwicklungsingenieur und in meiner Freizeit fahre ich nicht nur gerne Fahrrad, sondern interessiere mich sehr für Politik.
Sie hören auch dann manchmal den Deutschlandfunk, wenn Sie sich für Politik interessieren und da ist Ihnen was aufgefallen und deswegen reden wir heute miteinander.
Ja, genau. Ich höre eigentlich hauptsächlich den Deutschlandfunk, wenn ich dann mal die Büchse anschalte und informiere mich ansonsten eben relativ viel über YouTube, über Politik, um eine Gegenmeinung zu bekommen. Querdenker-Kanal. Nein, ich schaue sehr, sehr gerne Jung und Naiv.
So, eine neue Folge Jung und Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du?
Mein Name ist Bärbel Baas und ich bin die Bundestagspräsidentin.
Was ist denn die Bundestagspräsidentin?
Ja, das ist, wie viele sagen, die Chefin des Deutschen Bundestages.
So, eine neue Folge Jung und Naiv. Ich habe einen altbekannten Gast bei mir. Wer bist du nochmal?
Klaus mit C. Weselski, Bundesvorsitzender der GDR.
Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du?
Ich bin Julian Hessenthaler, ich bin Österreicher, ehemaliger Sicherheitsberater und habe das Ibiza-Video hergestellt.
Ach, du warst das?
Tatsächlich, das war ich, ja.
Beziehungsweise, was ich auch sehr viel schaue, ist gerade zu Wirtschaftsthemen der Podcast Wohlstand für alle.
Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Und ja, was ist mir aufgefallen? Ich habe so in den vergangenen, ich würde mal sagen, in den vergangenen 3 Jahren so eine leichte bis starke Tendenz festgestellt, dass nicht ausschließlich, aber zum großen Teil in Wahlkämpfen beziehungsweise in Phasen von Wahlkämpfen so eine, man nennt es neudeutsch Horse Race Journalismus, stattfindet. Also sprich, wie beim Pferderennen. Wer liegt gerade vorne? Wer bekommt auf die Nase? Das ist eben eine verstärkte Konzentration auf Umfragewerte, auf wer liegt gerade vorne, wer liegt hinten, wie kann der hinten liegt, sich jetzt noch aufraffen und seinen Kontrahenten besiegen. Was eben auch sehr stark auffällt, ist, dass in egal welchem Wahlkampf so ein extremer Antagonismus aufgemacht wird. Es gibt einen Guten und es gibt einen Bösen. Und das ist meiner Ansicht nach nicht Sinn von einem konstruktiven Journalismus. Und ich muss sagen, bei RTL 2 würde mich das jetzt nicht stören. Aber in öffentlich-rechtlichen Medien stört mich das schon gewaltig.
An welchen Themen haben Sie das gemerkt, dass sich da so eine Verschiebung in Richtung, wer hat die Nase vorn, wer ist der Bessere, wer ist stärker, hin verschoben hat?
Gut, ich glaube, am allerehesten habe ich das gemerkt, als ich während dem Trump versus Biden Boxkampf in den USA auf Reisen war. Und kaum war ich wieder in Deutschland und habe gedacht, jetzt habe ich dieses ganze Thema hinter mir, ist das in Medien auch in Deutschland auf mich reingeprasselt. Da ist es mir zum ersten Mal so richtig stark aufgefallen.
Okay. Gibt es auch aus der aktuellen Gegenwart Beispiele dafür, wo wir sehen können, dass sich so eine gewisse Verschiebung in Richtung Horse Race Journalism vollzogen hat?
Ja, gerade wieder der Blick zurück in die USA. Neulich hat ja der Ron DeSantis seine Kandidatur für die Republikanische Partei kundgegeben. Er hat es auf Twitter getan und es wurde anfangs noch großartig gefürchtet, was da jetzt wohl kommen wird. Und schlussendlich ist das Ganze ja laut Berichterstattung kläglich in die Hose gegangen.
Auf Twitter wollte DeSantis eigentlich den Startschuss für seinen Wahlkampf geben, doch das ging gehörig schief. Die Übertragung brach immer wieder zusammen.
Dank seiner Bewerbung auf Twitter geriet er am Abend aber zur PR-Panne. Das System brach mehrfach zusammen, die Demokraten spotteten.
So lacht das Netz, als Ron DeSantis versucht, mit Elon Musk auf Twitter seine Kandidatur zu verkünden.
Hashtag Desaster statt Hashtag DeSantis spottet das Netz.
Im Endeffekt jedwede Berichterstattung zu diesem Thema, dass jetzt die Kandidatur kundgetan wurde, hat sich mehr oder minder darauf geriert, dass der Mann wohl nicht mit Twitter umgehen kann. Ein bisschen Elon Musk-Bashing war dabei und welcher Spitzname passt wohl nun am besten auf den Ron DeSantis? Also es hatte nichts mit seinen Werten zu tun, die man ja durchaus hinterfragen kann, beziehungsweise die man alles andere als gutheißen muss. Es hieß einfach nur durch die Blume gesagt, der Typ ist irgendwie blöd.
Mhm. Und quasi alle machen damit bei diesem Spielchen, wir fragen jetzt gar nicht nach den Inhalten oder Positionen oder Argumenten, sondern wir gucken nur, ach, er hat jetzt ein bisschen im Vergleich zu seinen anderen Rivalen an Vorsprung eingebüßt.
Ja, genau. Mhm. Also ob das jetzt beim ARD oder beim ZDF oder eben beim Deutschlandfunk war, im Endeffekt war sein Spitzname das Wichtigste. Und wie reagiert jetzt Trump darauf?
Herr Höfert, ich kann das verstehen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das tatsächlich neu ist, ob das gerade mehr wird, ob wir dieses Thema Horse Race Journalism da jetzt genau getroffen haben oder ob wir noch ein bisschen links und rechts daneben liegen. Deswegen freue ich mich, dass wir jemanden fragen können, der sich mit dem Thema gut auskennt. Herr Professor Frank Brettschneider ist Kommunikationswissenschaftler an der Universität Hohenheim und hat uns jetzt gerade ja schon zugehört. Herr Brettschneider, diese Beispiele, die Herr Höfert gesagt hat, dieses beklemmende Gefühl, da geht was weg von inhaltlicher Berichterstattung hin zu, wer hat die Nase vorn? Was haben Sie da gerade gehört?
Ja, jede Menge Kritik an der Praxis von Berichterstattung. Nicht aller Berichterstattung, aber es gibt immer wieder die beschriebenen Beiträge und die Grundhaltung, die da zum Ausdruck kommt. Da war einiges Horse Race Journalism dabei. Das ist ja die Verwendung von Sportmetaphern. Wie schon gesagt, wer liegt vorne, wer liegt hinten, wer holt auf? Oder auch von Konflikten und Kontroversen, also wer gewinnt, wer verliert, das ist die eine Seite. Ein anderer Aspekt, um den es ging, war ja sehr stark, sind es die Nebensächlichkeiten, die Berichterstattung dominieren oder ist es die Substanz, die dann auch für eine Wahlentscheidung ausschlaggebend ist? Und ein dritter Punkt war die Verknappung und die Zuspitzung, also nicht mehr Themen in der Breite darzustellen, sondern einzelne Aspekte rauszugreifen, möglichst auch die, für die man keine lange Recherchezeit braucht und dann darüber zu berichten. Und sind unterschiedliche Facetten ein und derselben Entwicklung, die wir teilweise in den Medien sehen, bei einigen ein bisschen stärker, bei anderen weniger. Bei Boulevardmedien hatten wir das immer schon, bei den Öffentlich-Rechtlichen kommt es in geringerem Maße vor, aber auch.
Ich habe gerade Maximilian Höfert so verstanden, dass er so sagte, ja, und da schwappt was rüber, also vom Boulevard auf die Öffentlich-Rechtlichen. Können Sie da Belege für liefern, dass das so ist oder nicht so ist?
Ja, doch, ist so. Auch aus den USA, da gibt es diesen Horse Race Journalism etwa seit den 70er Jahren, hat da was mit der Entwicklung des politischen Systems, mit dem Einführen von Vorwahlen zu tun, mit der sehr, sehr starken Personalisierung, die ja in dem politischen System angelegt ist. Und das wird teilweise in Deutschland auch übernommen. Das gilt auch für eine Übernahme von Boulevardberichterstattung. Ich würde jetzt allerdings nicht so weit gehen und sagen, das ist typisch für den Deutschlandfunk oder für ARD oder ZDF. Man findet es da, man findet es auch nicht so selten. Das hat Gründe, die aber weniger an der Orientierung am Boulevard liegen, sondern eher an den verfügbaren Ressourcen. Wenn man relativ wenig Recherchezeit hat und wenn dann teilweise die Vorkenntnisse für eine längere Erläuterung eines Sachverhalts fehlen, na, dann geht man auch als Journalistin, als Journalist auf die einfachen Dinge. Und die einfachen Dinge sind dann Frisur und wer liegt vorne, wer liegt hinten. Und eine sehr holzschnittartige Darstellung für die Nachrichten. Da gilt ja nun auch, die Beiträge sind nicht lang. Sieht anders aus in Sendeformaten wie jetzt im Weltspiegel oder anderen Hintergrundmagazinen, in denen dann ausführlicher auch mal ein nicht unbedingt tagesaktuelles Thema bearbeitet wird.
Klar, im Deutschlandfunk merke ich das auch eher weniger. Ich erkenne aber irgendwie die Tendenz. Gerade zum Beispiel in den Nachrichten werden die Themen noch halbwegs nüchtern abgefasst. Aber gerade in längeren Beiträgen habe ich oftmals das Problem, dass mir hier sehr viel auf die Tränendrüse gedrückt wird. Ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel, gerade auch bezüglich auf die mangelnde Vorbereitungszeit beziehungsweise die geringere Recherche. Das Thema mit den Heizungen. Das ist uns jetzt mittlerweile seit bald 3 Monaten in der täglichen Debatte. Und in diesen 3 Monaten glaube ich, dass man Substanzielleres auf den Weg bringen könnte als Robert Habeck klaut Oma Erna die Heizung.
Ist ein spezielles Thema, ist vielleicht auch gerade das Thema, was uns Deutsche sehr bewegt, weil aus dem Heizungsthema fast so ein Beispiel für die krisenhafte Stimmung in der Regierung geworden ist. Herr Brettschneider, sehen Sie da auch so Anteile von Wärmepumpe versus fossile Energien, FDP versus Grüne, Habeck gegen Christian Dürr? Sind da so Anteile von Horse Race Journalism drin?
Ja, teilweise auch. Allerdings würde ich sagen, überwiegt da sogar ein anderer Aspekt, nämlich diese Konzentration auf Konflikt, auf Auseinandersetzungen, auf Streit und weniger eine Konzentration auf die Sache.
Die Wärmewende für Deutschlands Häuser heizt die Stimmung in der rot-grün-gelben Koalition weiter auf.
Welche Heizung in welches Haus? Darüber streitet die Ampel seit Wochen.
Der Streit in der Ampel dauert an.
Der Streit um das sogenannte Heizungsgesetz spitzt sich seit Tagen zu.
Inmitten eines ausgewachsenen Koalitionsstreits.
Der Streit über das geplante Heizungsgesetz wird immer mehr zur Belastungsprobe für die Ampelkoalition.
Also da schließe ich mich durchaus Herrn Höfert an, sagen, es wäre wünschenswert, auch immer wieder mal wiederholt, erst zu schildern, worum geht's denn in der Sache und nicht auf Parolen dann aufzuspringen, die aus dem politischen Raum kommen. Nun ist das auch Aufgabe von Journalisten, diese Parolen darzustellen, sondern die Partei A sagt und Partei B sagt und Partei C sagt. Daran ist auch gar nichts zu bemängeln, aber das dann einzuordnen und auch sowas wie einen Faktencheck durchzuführen, etwa die Frage zu stellen, müssen da jetzt wirklich Heizungen ausgebaut werden? Nein, müssen sie nicht. Also mehr einzugehen auf die Sorgen einerseits der Bevölkerung und andererseits zu prüfen, ob Aussagen von politischen Kontrahenten zutreffend sind. Das wäre der Sache sehr dienlich und das eben nicht nur zu verkürzen auf, wer hat sich jetzt gerade in der Koalition durchgesetzt und wer versucht gegen wen, aus welchen Gründen was zu tun. Das ist so doch sehr Berliner Blase. Damit beschäftigen sich die Politprofis in Berlin intensiv, aber die meisten Menschen eben nicht. Für sie sind andere Dinge wichtig und das kann ich durchaus nachvollziehen.
Jetzt haben wir ja gerade schon gehört, da haben Sie den Grund angeführt. Es ist komplexitätsreduzierend, wenn ich eben nach Frisur frage oder nach, wer hat die Nase vorn oder wer hat die besseren Beliebtheitswerte, als wenn ich immer ins Detail gehe. Und ich sage jetzt mal so, ich habe noch vielleicht einen anderen Grund. Also vielleicht ist so die Fähigkeit vieler Zuhörerinnen und Zuhörer, so ganz viele Zahlen und jedes Mal wieder tief einzusteigen, auch begrenzt. Vielleicht tut es auch manchmal gut, dass ich das Ganze auf so ein etwas seichteres Level hebe. Und vielleicht ist das auch so eine Antwort auf das, was Hörerinnen und Hörer wollen.
Das wird immer wieder mal vorgetragen als Argument. Ist auch nicht ganz verkehrt. Man die Hörer, Hörerinnen gibt es ohnehin nicht, sondern die sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Einige interessieren sich stark für Politik, andere nur am Rande. Für die steht das nicht im Mittelpunkt ihres Lebens, für die meisten übrigens. Und dann, so war das Argument, ist der Horse Race Journalism, das Verwenden von Bildern aus dem Sport, durchaus geeignet, um Interesse zu wecken. Aber dann muss etwas hinterherkommen. Also wenn das Interesse geweckt ist, muss etwas darauf folgen, nämlich dann die Vermittlung von tiefergehenden Inhalten. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind Erfahrungen, die gemacht werden mit anderen Arten von Journalismus. Constructive News oder Constructive Journalism ist ein anderes Konzept von Berichterstattung, bei dem zum Beispiel Probleme beschrieben werden, also nichts schön gefärbt wird, sondern Probleme werden beschrieben. Und dann wird aber recherchiert, wo sind denn diese Probleme schon mal aufgetaucht und wie kann man sie lösen? Etwa im internationalen Vergleich oder im Zeitvergleich oder man recherchiert an anderen Orten innerhalb Deutschlands. Und dann wird darüber berichtet. Und da, wo das gemacht wird, zeigen die Zuschauer- oder Leserzahlen, dass es tatsächlich aufwärts geht, dass Menschen das durchaus gutieren und sich diese Art von Berichterstattung wünschen. Das schlägt sich dann auch in den Einschaltquoten nieder, etwa beim dänischen Fernsehen. Also pauschal zu sagen, die Bürger wollen nur noch verkürzte, verknappte Informationen und deswegen müssen wir das machen, das ist mir dann doch zu sehr Schutzbehauptung. Obwohl was dran ist, bei den weniger Interessierten kann man auf die Art und Weise Interesse wecken.
Ja, stimme ich voll zu. Allerdings glaube ich, dass die an Politik weniger interessierten Leute ein Interview mit dem Mario Chaya im Deutschlandfunk hören.
Glauben Sie
ist
nicht?
Ist jetzt so mein Gedanke dazu. Mhm. Und auch wenn der Moderator jetzt in diesem, eben jenem Fall, ich würde mal sagen, detaillierte Fragen gestellt hat, wird vom guten Herrn Chaya, als hätte er Ihre Worte, Herr Brettschneider, sehr, sehr gut aufgesogen, immerzu auf Familienclan, Heizungshammer, absolut inhaltsleer. Und in diesem Fall der Herr May, Ihr Moderator in diesem Fall, hat den Herrn Chaya dann immer wieder zurückholen müssen in die eigentliche Debatte.
Wenn man sich nur noch im eigenen Familienkreis seiner eigenen Meinung vergewissert, muss man sich nicht wundern, dass man am Ende Politik macht gegen die Bevölkerung, aber auch gegen Verstand und Vernunft.
Okay, jetzt sagen Sie Familienkreis, Sie sagen Netzwerk, aber am Ende sind das ja alles Menschen, die sich jahrelang beruflich mit der Energiewende befasst haben.
Der Heizungshammer war ein Murks, das merken die Menschen doch, dass dort ein kleinster Kreis fernab von Fach.
Mit dem Heizungshammer, um nochmal ganz kurz auf den Heizungshammer zu kommen, damit meinen Sie jetzt das Heizungsgesetz. Was ich mich die ganze Zeit frage, in Norwegen beispielsweise, ein Land, in dem es viel kälter im Winter ist, gibt es diese Pflicht zum Einbau klimafreundlicher Heizung längst, in Dänemark auch. Gibt Ihnen das nicht zu denken?
Die Wirtschaftskraft in Deutschland hat sich in den letzten Jahren verdoppelt und die Zahl des CO2-Ausstoßes ist auf mehr als die Hälfte reduziert worden. Das hat gezeigt, die Rahmenbedingungen, die wir in der Vergangenheit gesetzt haben.
Seit 1990, ne?
Ja, die Rahmenbedingungen, die wir gesetzt haben, haben dazu geführt, dass wir beim Klimawandel und bei der Bekämpfung des Klimawandels stark vorankommen.
Nochmal, andere sind deutlich weiter.
Also ich glaube auch, dass sich da zeitweise Politiker eher für die Kontroverse und für den Krawall interessieren als für die Substanz.
Also das heißt also, die öffentlich-rechtliche Berichterstattung ist nur so gut wie das politische Personal, was sie einlädt.
Ja, ganz genau. Also ich bin von Ihrem Programm nach wie vor absolut überzeugt. Ich glaube allerdings, dass der ein oder andere Eingeladene, sei es jetzt ein Politiker oder ein politisch gefärbter Mitarbeiter in einem Think Tank, diese Bühne nutzen, um Floskeln rauszuhauen. Und das finde ich schade.
Ja, ja, gut. Das müssten wir dann immer kennzeichnen. Man bräuchte halt wie so eine Tröte oder einen kleinen Einspieler. Vorsicht, Horse Race Journalism oder Vorsicht, Vorsicht. Hier verlässt einer die Inhaltsebene oder wie sowas. Ja.
Ich bin der festen Überzeugung, dass viele ihrer Moderatoren wissen beziehungsweise das relativ schnell erkennen, okay, der führt mich jetzt gerade an der Nase rum oder sie führt mich gerade an der Nase rum auf der anderen Seite des Hörers. Ich denke mal, man sollte sowas einfach viel dezidierter ansprechen. Wie eben es Herr May gegenüber Herrn Chaya gesagt hat, sowas wünsche ich mir einfach häufiger, dass da mal ein Kontra kommt. Und wenn ich bei der dritten Nachfrage, wo sich jemand versucht rauszuwinden, dann vielleicht auch mal die Aussage höre, okay, wir brechen dieses Interview an dieser Stelle ab, weil mit Ihnen kann man nicht diskutieren.
Wenn mein Interviewpartner eigentlich die ganze Zeit nur auf diese Sachen abhebt, sich da profilieren will, nicht bereit ist, auf die Inhalte einzugehen und ich mir vielleicht was anderes wünsche, weniger von davon. Was kann ich da machen, Herr Brettschneider?
Sehr, sehr gut vorbereitet sein und mit Fakten aufwarten, die vorlegen und sagen, ja, aber ein Ausbau ist ja gar nicht verpflichtend vorgesehen. Was ist denn Ihre Position dazu? Was kritisieren Sie da dran? Also Vorbereitung ist letztendlich alles. Je mehr man da faktenfest ist, desto eher kann man auch nachsetzen. Wenn man das nicht ist, dann fragt man, ja, und wie hat Herr Habeck darauf reagiert?
Jetzt haben wir gerade schon drüber gesprochen, dass Horse Race Journalism könnte sein, dass das ein Stück weit aus den USA zu uns kommt, vom Boulevard in die Öffentlich-Rechtlichen. Und ich habe noch sowas Drittes gehört, nämlich dass das, ich überspitze jetzt mal, früher war alles besser. Herr Brettschneider, ist das so, wie ist das auf der Zeitachse zu sehen?
Nö, früher war nicht alles besser, sondern da gab es auch Probleme im Boulevard immer schon, aber auch drüber hinaus, dann war der Vorwurf eher in eine andere Richtung, Hofberichterstattung, zu kritiklos, dass Journalistinnen und Journalisten nur noch das wiedergeben, was politische Akteure sagen. Also da richtete sich die Kritik auf einen anderen Aspekt, aber kritisiert wurde auch. Die Frage ist immer, aus welcher Perspektive man die Berichterstattung betrachtet, welche Funktion schreibt man ihr zu? Und das ist einerseits Informationsgrundlagen schaffen für eine demokratische Willensbildung. Dazu gehört dann eine möglichst umfassende, detaillierte und vielseitige Berichterstattung. Auf der anderen Seite soll über tagesaktuelles Geschehen informiert werden. Dann ist die Konzentration auf das, was gerade passiert. Und aus dem vielen, was passiert, muss ja aber auch wieder eine Auswahl getroffen werden. Und da werden dann häufig Faktoren wie Konflikt, Schaden, Auseinandersetzung herangezogen. Wenn Koalitionspartner sich streiten, ist das eher die Schlagzeile immer schon gewesen, als wenn Koalitionspartner einig sind. Stellen wir uns das auf der Titelseite einer Zeitung vor. Also das Ungewöhnliche, das Überraschende, das findet dann den Weg auf die Titelseite oder zum Aufmacher in Hörfunknachrichten oder auch in Fernsehnachrichten. Aber so gänzlich neu ist die Kritik nicht. Und es ist ja auch wichtig, dass man immer wieder hinterfragt, erfüllen denn die Massenmedien mit ihrer Berichterstattung die ihnen zugedachten demokratischen Funktionen? Und in Sachen Horse Race Journalism nicht unbedingt.
Ich glaube nicht, dass dieses Phänomen neu ist. Ich glaube nur, dass es immer mehr Leuten auffällt. Da bin ich durchaus nicht der Einzige. Und nur weil es schon immer so war, diese Berichterstattung, und auch schon sich immer Boulevardeskes in öffentlich-rechtlichen Medien gefunden haben, muss es nicht gut sein. Denn ich bin nach wie vor der Meinung, dass es zu Verdrossenheit führt.
Herr Brettschneider, führt das zu Verdrossenheit?
Ja, bei denen, die was anderes erwarten, schon. Diejenigen, die dann tiefergehende Informationen sich wünschen und die nicht bekommen, da führt das zu Verdrossenheit. Mitunter auch bei den weniger Interessierten, die jetzt im Hinblick auf Horse Race Journalism und Konfliktberichterstattung nur noch wahrnehmen, die streiten sich ja ständig. Da gibt's ja immer nur Zoff in der Politik und nur Kämpfe und die kümmern sich nur um ihr eigenes Vorkommen und ihre eigenen Vorteile. Wenn der Eindruck entsteht von Politik, dann ist Politikverdrossenheit tatsächlich eine mögliche Folge davon. Dabei wird dann übersehen, dass die Arbeit im Bundestag genauso wie in den Landtagen und auch auf Gemeindeebene, in Gemeinderäten, eine durchaus sehr differenzierte ist, bei der eben nicht nur gestritten wird. Was wir sehen oder hören, sind die 10 Sekunden O-Töne in der Nachricht, also das Zitat, die Aussage eines Politikers. Und da wird ja bewusst zugespitzt, um in diesen 10 Sekunden überhaupt gehört zu werden. Die tagesaktuelle Arbeit geht dabei ein Stück weit unter. Wäre die sichtbarer, wäre das nicht eine Versicherung gegen Politikverdrossenheit, aber auf jeden Fall ein guter Schritt in die Richtung, ja.
fand noch so ein Bild ganz interessant. Ist so frei nach David Foster Wallace, treffen zwei Fische, einen älteren Fisch, und der fragt die beiden, na, wie ist das Wasser? Die beiden wissen aber nicht, was sie antworten sollen. Und als er wieder weg ist, fragt der eine, was zum Teufel ist Wasser? Dann habe ich mich gefragt, in was für einem Wasser von medialer Umgebung schwimmen wir eigentlich? Also sind wir vielleicht schon ganz, ganz weit gekommen und halten eigentlich die Diskussion von Konflikt für normal? Und zum Beispiel sowas wie, hier ist ein Gesetz entstanden, da ist ein Gesetz entstanden, was Sie gerade sagten, Herr Höfert, für, naja, sehr merkwürdig und zu ballaststoffreich oder so. Herr Brettschneider, ist sowas überhaupt messbar?
Ja, schon. Und ich glaube, das hat was zu tun mit dieser vorhin angesprochenen Berliner Blase, zu der auch Journalistinnen und Journalisten gehören, in der sie sich befinden und wo andere Rationalitäten für öffentliche Aufmerksamkeit vorhanden sind, als im Politbetrieb, der sich um die Sache kümmert. Ein Kollege hat das mal sehr schön beschrieben als Vorderbühne und Hinterbühne von Politik. Auf der Vorderbühne zum Publikum hingewandt, da muss man redegewandt sein, da muss man inszenieren, da muss man vielleicht auch mal den Konflikt verschärfen. Auf der Hinterbühne wird die Arbeit getan im Arbeitsparlament. Und die ist aber kaum sichtbar und wird eben auch selten wahrgenommen. Und auch unter Journalistinnen und Journalisten, politischen Beobachtern, fällt das als, ist ja normal und gehört dazu, so ein Stück weit hinten runter. Hat auch was damit zu tun, dass es oft nicht eben diese Konfliktaspekte liefert oder jetzt nicht sonderlich tagesaktuell erscheint und Berichterstattung ja in der Regel sehr tagesaktuell getrieben ist. Aber hat bestimmt auch was damit zu tun, dass wir gar nicht mehr so richtig registrieren, was da um uns herum in Berichterstattung als normal angesehen wird und wie es anders sein könnte.
Ich frage mich, wie man die Debatten, die wir täglich mitbekommen, spannend halten können, beziehungsweise so, dass es die Leute tatsächlich interessiert, aber den Schaum vorm Mund ein wenig verlieren und diese Entgrenzung, dass wir da sonst wirklich irgendwann mal im Sportjournalismus landen. Da wäre meine Frage, wie ließe sich sowas behandeln?
Herr Brettschneider, haben Sie noch eine Idee?
Ja, jede Menge. Also eine davon ist, öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu stärken und nicht, wie es einige gerade diskutieren, zu schwächen. Nicht noch mehr Druck in die Redaktionen reinzubringen, Mittel zu kürzen und die Arbeitsbedingungen zu verschlechtern, sondern das Gegenteil zu tun. Und dann muss aber auch die entsprechende Leistung kommen, nämlich ein Abheben vom Boulevardjournalismus, was ich aber in größten Teilen auch sehe. Dann ist da sicher Journalistenfortbildung ein Punkt, der eine Rolle spielt, das Orientieren an guten Beispielen. Auch das Ausprobieren, der Deutschlandfunk macht das nun ziemlich intensiv, für bestimmte Zielgruppen unterschiedliche Arten von News zu produzieren, für die jungen Menschen einen anderen Weg zu finden, sie zu interessieren, als für ältere Zuhörerinnen und Zuhörer, also diverser zu werden in der Ansprache und nicht zu denken, die eine Nachricht, die ist dann für alle gleichermaßen interessant. Das macht es aber natürlich noch mal aufwendiger und dafür braucht es dann auch wieder Ressourcen. Am Ende, ja, glaube ich, ist es eine Bewusstseinsfrage, eine Ressourcenfrage und eine Dialogfrage auch zwischen Hörerinnen und Hörern und Medienmacherinnen, immer wieder mal zurückgespiegelt zu bekommen, auch für Journalisten, wo treffen sie nicht die Erwartungen und wo sind sie vielleicht in ihrer Blase selbst gefangen?
Das ist ein guter Punkt und will da nochmal kurz einhaken. Ich denke, wir haben in den letzten Jahren viel erlebt, dass Sender in die Breite gegangen sind. Also zu ihrem linearen Angebot haben viele öffentlich-rechtliche Radiosender ihr Podcast-Angebot ausgebaut. Und da gibt es eine Vervielfachung. Gleichzeitig ist es nicht ganz einfach, in all diesen Flächen auch die nötige Tiefe immer wieder herzustellen und eben darauf zu achten, dass ich nicht aus Zeitnot den einfachen, kurzen Weg, den Shortcut gehen muss, ne, weil ich ja gar keine andere Wahl habe, ich habe ja gar nicht die Ressourcen, sondern da vielleicht die Voraussetzung zu treffen, okay, wir machen hier wirklich Stationen für Tiefenbohrungen. Und da ist dann vielleicht auch einmal die Horse-Race-Berichterstattung mal das Mittel der Wahl, aber ich habe auch die Möglichkeiten, die Zeit, die Energie, um es inhaltlich aufzudröseln, um das Ganze umfassend zu recherchieren, vielleicht auch mal, um die erste Idee wegzuwerfen, um dann die zweite erst zu nehmen.
Das wäre im Vorfeld bei der Produktion, fände ich sehr gut. Und dann im Nachgang, weiß nicht, ob Sie es machen in Ihrer Redaktionskritik. Wie waren die Nachrichten von gestern? Vielleicht mal eine Woche lang sich bei jedem Beitrag wieder neu die Frage zu stellen, war da jetzt zu viel Konflikt und Horse Race Journalism drin in unserer Berichterstattung? Wie hätten wir es anders machen können?
Mhm. Vielleicht mal so eine Frage nach vorne. Wenn wir so mal sagen, wir gucken einfach noch ein paar Jahre nach vorne und dann sehen wir vielleicht die nicht die nächste, sondern die übernächste Bundestagswahl. Was glauben Sie, wie sich das bis dahin verändern wird? Werden wir eher weniger von diesem Kopf-an-Kopf-Rennen, wer hat die Nase vorn Journalismus bekommen, oder wird es mehr?
Vermutlich beides, ja. Also im engeren Sinne Horse Race Journalism wird wahrscheinlich weiter zunehmen. Auch deswegen, weil die Zahl von Umfragen, die verfügbar sind, steigt. Da wäre es wünschenswert, Journalisten entwickeln einen guten Umgang mit diesen Umfragen. Die können sehr viel, die können Hintergründe analysieren und erläutern, warum Wählerinnen und Wähler in eine bestimmte Richtung denken oder sich entwickeln. Aber nur die eine Zahl, wer liegt vorne, wer liegt hinten, ist zu wenig. Aber das wird einfacher, diese eine Zahl zu präsentieren, weil es mehr Umfragen gibt. Das ist die eine Seite. Die andere, das Medienpublikum wird immer vielfältiger. Und es wird sicher ein Segment geben, das Kanäle findet, die hintergründig und intensiv und tiefenbohrungsmäßig berichten. Und es wird andere geben, die sich von Politik mehr und mehr noch abwenden und andere Kanäle finden, die sie in dieser Abwendung bestärken. Einige nutzen ja auch überhaupt keine öffentlich-rechtlichen Medien mehr und Tageszeitungen lesen sie auch nicht, sondern sie haben da nur noch ihre WhatsApp-Gruppe oder andere Messenger-Dienste oder Social-Media-Plattformen. Und dann entstehen viele unterschiedliche Sichten auf die Welt, die nicht mehr geteilt sind in einer Gesellschaft, sondern lauter Fragmente.
Mhm. Also wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, ich glaube, werde ich gut gecatcht durch so eine Zeile, durch so eine Frage, wer hat da jetzt vielleicht einen kleinen Vorteil? Und dann, wie Sie gerade sagten, Herr Brettschneider, wenn dann vielleicht die Substanz danach kommt, bei der nächsten Frage, was bedeutet das denn eigentlich? Was steckt denn eigentlich dahinter? Vielleicht ist das ja so die Synthese, ne? Dass das so als Einstieg oder Appetizer gut funktioniert und dass Journalismus gut daran tut, sich nicht darauf auszuruhen.
Mhm. Ja. Einverstanden.
Wenn ich mir jetzt vom Deutschlandfunk was wünschen dürfte, dann wäre es wohl, dass es häufiger und zu guten Sendezeiten beziehungsweise nicht nur auf Podcast-Basis Formate wie zum Beispiel den Politik-Podcast oder Hörsaal gibt. Denn hier wird das, was ich hier jetzt kritisiert habe, häufig mal recht treffend dekonstruiert und sich auf das Wesentliche bezogen. Mhm. Das wäre mein Wunsch.
Das war nach Redaktionsschluss zum Thema Horse Race Journalism. Viele weitere Ausgaben finden Sie auch in unserer DLF Audiothek App. Und falls Sie mal ein Medienthema haben, über das Sie unbedingt mit uns reden wollen, dann schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Nach Redaktionsschluss in einem Wort und dann deutschlandfunk.de. Ich bin Stefan Beuting, danke fürs Zuhören und auf bald.